Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Herrn, geliebte Gläubige, wir kommen heute zum achten Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten. Normalerweise wird ja das sechste und das neunte Gebot zusammengenommen, ebenso auch das siebte und das zehnte. Und so ist dann das achte Gebot das letzte in meiner Predigtreihe über die Gebote. Ich greife aus diesem großen Kapitel der Moraltheologie über das achte Gebot zwei Dinge heraus, die mir für euch besonders notwendig erscheinen. Einmal die Notlüge. Viele denken, Notlüge sei erlaubt. Das ist nicht so. Die Notlüge ist sündhaft. Wir sehen das zum Beispiel deutlich beim heiligen Petrus, der im Hof des hohen Priesters dreimal den Herrn verleugnet hat. Wobei er dachte, er muss sich selber schützen. Und das ist gegen die Wahrhaftigkeit. Notlüge ist nicht erlaubt. Der heilige Augustinus sagt, die Lüge ist selbst dann verboten, wenn man durch sie den größten Nutzen stiften könnte. Die Lüge zum Vorteil des Nächsten ist ebenso sündhaft wie Diebstahl zum Besten der Armen. Man darf nichts Böses tun, sagt die Heilige Schrift, um damit Gutes zu erreichen. Der gute Zweck heiligt nicht böse Mittel. In solchen Fällen, wo die Aufrichtigkeit schaden könnte, da soll man entweder keine Antwort oder eine ausweichende Antwort geben. Beispiel, der heilige Cyprian von Karthago, der wurde gefragt von den heidnischen Richtern, er solle die Namen der christlichen Priester angeben, und Cyprian antwortete, sucht sie auf, dann werdet ihr die Namen erfahren. Und ein sehr nettes Beispiel kommt beim heiligen Athanasius vor, er war ja immer wieder verfolgt, und da war er einmal auf der Flucht, auf einem Schiff im Nil, und da kamen die Häscher auf einem anderen Schiff ganz nahe zu ihm heran und fragten, wo ist der, wisst ihr denn, wo der Athanasius ist? Und er sagte, ja, er ist ganz nahe, macht schnell, dann werdet ihr ihn noch finden. So ist er ausgewichen, ohne zu lügen. Ja, ich möchte jetzt einen wichtigen Punkt noch anschneiden, und zwar frage ich mich, ob nicht auch im Konzil Verstöße gegen das achte Gebot vorkamen. Mir geht es vor allen Dingen, wie ich euch schon oft gesagt habe, um die Verfälschung des Kirchenbegriffs. In dem Konzilskonstitution Lumen Gentium, da heißt es, wie ich schon oft sagte, in Nummer 8, die Kirche Jesu Christi ist in der katholischen Kirche verwirklicht, subsistit in. Und das ist falsch. Die Kirche hat immer gesagt, die Kirche Jesu Christi ist identisch mit der katholischen Kirche. Die katholische Kirche ist identisch mit der Kirche Jesu Christi. Und diese Identität wurde hier aufgelöst. Kardinal Ratzinger hat selbst gesagt, dieses subsistit in ist wörtlich, Ratzinger, eine Reduktion des Absolutheitsanspruches. Reduktion heißt Verringerung, also der Absolutheitsanspruch der Kirche wird verringert. Und das ist gar nicht möglich. Die Absolutheit ist entweder da oder nicht da, die kann man gar nicht verringern. Aber davon mal abgesehen. Jedenfalls ist das eine Auflösung des wahren Kirchenbegriffes, scheinbar klein, eine kleine Änderung, und trotzdem ist es im Grund eine Revolution. Ich gebe euch ein Gegenbeispiel. In der Mitte des 17. Jahrhunderts kam es zu einer Spaltung in der Ostkirche. Und zwar gab es da die Raskolniki, die Altgläubigen, und die Neugläubigen. Die Neugläubigen änderten eine ganz kleine Änderung, nämlich die Haltung beim Kreuzzeichen. Sie änderten auch noch einige andere Sachen, aber wichtig war die Änderung beim Kreuzzeichen. Das wurde bei den Altgläubigen immer mit zwei gestreckten und drei gebeugten Fingern gemacht. Und die Neugläubigen änderten die Haltung und machten es mit drei gestreckten Fingern und zwei gebeugten. Wie gesagt, es kamen noch einige andere kleinere Änderungen dazu, und das führte aber dann zu einem Schisma. Die beiden Gruppen trennten sich. Ich finde, das war ehrlich. Die einen blieben bei dem Hergekommenen und die anderen eben bei dem Neuen, obwohl die Änderungen verhältnismäßig klein waren. Aber es war insofern ehrlich, sie haben sich gegenseitig exkommuniziert und damit waren die Verhältnisse klar. Das wäre eigentlich das Beste gewesen, wenn diejenigen, die für das Subsisted In sind, die gehen ihren Weg, und die anderen, die für die Identität sind, die geben ihren Weg. So haben wir dann, hätten wir dann die eine katholische Kirche und dann die Subsisted In-Gemeinschaft. Dann hätten wir uns den ganzen nachkonziliaren Durcheinander eigentlich sparen können. Also ich bin auf die Identitätskirche getauft, gefirmt und geweiht und bleibe bei dieser. Und ich möchte natürlich auch, dass ihr alle dabei bleibt. In der Praxis ist das alles gemischt, das stimmt, aber wir haben dann schließlich die ökumenische Kirche bekommen. Zuerst war die Kirche absolut und dann wurde sie relativistisch. Auch andere Religionen können zum Heil führen und so weiter und so fort. Das war eine Revolution, und wir wollen bei der Wahrheit bleiben. Man hat uns mit diesem Subsisted In getäuscht. Es war meines Erachtens auch ein Verstoß gegen das achte Gebot. Man wendet mir ein, ja, es kommt im Konzil auch die Aussage vor, dass die Kirche die allein Seligmachende ist, dass man nur durch sie zum Heil kommen kann. Das stimmt, das steht auch im Konzil, sowohl in Lumen Gentium wie auch in der Konstitution Ad Gentes. Das stimmt, aber das geht nicht, dass man die Wahrheit und den Irrtum gleichermaßen verkündet. Das ist natürlich unmöglich. Ich frage mich Folgendes: Im 19. Jahrhundert haben die scharfen Freimaurer von Italien, die Carbonari, die haben auf ihr Programm geschrieben: Wir wollen es erreichen, dass die Bischöfe, der Klerus, der Papst unter unserer freimaurerischen Fahne marschieren und glauben, sie marschieren weiter unter der apostolischen Fahne. Und offensichtlich mit solchen Tricks ist das gelungen. Man hat eine ganz scheinbar ganz kleine Änderung vorgenommen, die meisten haben es nicht gemerkt, und in Wirklichkeit war es was ganz anderes. Die Kirche ist die Identität mit der von Christus gegründeten Kirche. Und alles andere ist nicht die Kirche und verdient auch nicht den Namen Kirche. Es ist eine Körperschaft, eine Genossenschaft, eine Gesellschaft, eine Sekte letzten Endes. Viele merken es nicht, aber trotzdem von der Sache her ist es verschieden. Es ist in ähnlicher Weise bei der Messe so. Die Modernen haben ja das Herrenmahl anders definiert. Im Messbuch von 69 heißt es ausdrücklich, das Herrenmahl ist die heilige Versammlung des Volkes Gottes. Versammlung ist ein vollkommen anderer Begriff als Opfer. Die wahre Definition der Messe lautet, die Messe ist das unblutige Kreuzesopfer Jesu Christi. Kreuzesopfer und Versammlung sind total verschieden. Und trotzdem werden alte und neue Messe mit dem Wort Messe bezeichnet. Das hat die Gläubigen völlig durcheinander gebracht. Und darum haben wir den Durcheinander. Ich weiß, dass es viele Gläubige und auch Priester gibt, die das gut meinen und die das nicht durchschauen. Aber von der Sache her ist es etwas total anderes. Und ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass wir nicht auf diese Täuschungen hereinfallen. Ich bleibe bei der heiligen katholischen apostolischen Kirche, in der ich getauft, gefirmt und geweiht bin. Und das möchte ich von euch auch. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.